Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Solltest du Teil 1 noch nicht gehört haben, stoppe am besten jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen. Ansonsten viel Freude mit Teil 2.
Aber da ist uns jetzt schon dieses leider noch einmal zu erwähnende Pandemie ja dazwischen kommen. Deshalb ist es sehr schwer, klare Aussage zu treffen. Gehen die Leute in den Shop, trinken die den Kaffee, setzen sich hin mit dem Laptop, was jetzt die halbe Zeit nicht tun durften. Also wir beobachten nicht viele Leute, die da im Auto sitzen bleiben. Aber mein Eindruck ist, aber das ist eine rein persönliche Wahrnehmung und ich weiß nicht, ob es wirklich belegbar ist, dass sich mittlerweile schon die Leute hinstellen, setzen sich in den Shop, eben wie du sagst, klappen den Laptop auf. Man sieht es immer mehr. Was man allgemein aber auch sieht, also es gibt immer mehr Laden an der Tankstelle. In dem Zusammenhang würde ich auch gerne noch einmal, du hast ja die Dankkarte erwähnt.
Ja, ja, ja.
Und da zum Beispiel, das ist vielleicht doch auch ein Digitalisierungsthema, haben wir mit dieser Dankkarte es geschafft, da kann man ja mittlerweile auch laden, also die ist dann um NFC oder RFID erweitert worden, die Funktion. Und damit haben wir jetzt eigentlich die einzige Karte in ganz Österreich meines Wissens, mit der man waschen und laden kann oder waschen, laden und Vignette kaufen oder was auch immer. Also eine Mobilitätskarte, meine auf den Individualverkehr bezogen. Und das ist durchaus ein Thema in dem ganzen Elektromobilitätsfeld, wo wir uns abheben können und was die Kunden auch gerne annehmen. Also die ist mittlerweile immer wichtiger. Und also wenn man bei uns in der Dankkartenabteilung nachfragt, die machen mittlerweile 9 von 10 Karten, die sie ausstellen, sind Elektromobilitätskarten.
Da schau her. Als Teil elektrisch unterwegs sein, da kann ich das nicht bestätigen, ich habe oft damit mit RFID drüber gesprochen, wie leidensfähig zumal Elektrofahrer sein müssen. Wenn sie irgendwo sind und dann hast du 5 Apps oben, um auszufinden, wo dann so eine verdammte Säule in der Nähe ist und dann fahrst du hin, dann geht die nicht. Und wie viel es kostet, weiß man eigentlich auch nicht, was ich total spannend finde. Wenn bei der Tankstelle der Preis mal ausfällt, muss die Tankstelle zusperren.
Ja, genau.
Und bei diesen Elektro-Zapfsäulen weißt du de facto nicht, was da auf dich zukommt, außer du hast dann halt diese App gefunden, die richtige. Und da finde ich eure Karte schon extrem super, die ja auch österreichweit funktioniert an entsprechenden Partnersäulen oder eigenen. Es ist erstaunlich, wo ihr über Säulen habt. Bin ich wieder mal erstaunt. Aha, das ist eine von euch. Interessant. Irgendwo der Pampa steht da schneller. Oder?
Ja, ja.
Also die praktisch haltet die Karte hin, muss kaum gestanden vor irgendwelchen bösen Überraschungen, was das kostet und hat eine faire Abrechnung über die allgemeine Energierechnung. Und ich denke, da habt ihr einen unglaublichen Startvorteil, weil sie so früh dran war und schon das Netz aufgebaut hat und eben diese Integration, die du angesprochen hast, weil auch das ist meiner Meinung nach Digitalisierung, dass man das Ganze auch benutzerfreundlich macht und da hat diese Elektroladewelt noch ein bisschen was vor sich. Ja, die Leute, die sich jetzt da wirklich da damit auseinandersetzen, es wird jetzt nicht die breite Masse sein. Irgendwann haben die Leute halt nicht mehr, kommen in eine Konsumentenschicht, die solche Fahrzeuge in Erwägung ziehen, aber nicht bereit sind, da ewig herumzusuchen oder das großartig anders zu nutzen wie ein normales Fahrzeug. Und das hat sich ja gut aufgestellt schon.
Also ich teile das total. Für mich ist es ja völlig unbegreiflich, dass man jetzt in einem total neuen Markt, also das Thema gibt es, sagen wir mal, seit 5, 6 Jahren wirklich, und dass dann die sich nicht einmal auf einen Stecker einigen haben können. Ja, wir müssen überall unterschiedliche Stecker installieren, wobei sich das langsam ein bisschen bereinigt. Und dann die Bezahlmethoden. Das ist unglaublich, wenn man mit so einem wirklichen Elektroauto-Fan /Freak redet, die haben ja ein ganzes Repertoire an Karten im Auto, weil sie sonst nicht von Wien wohin auch immer kommen. Ja? Und dass das in der heutigen Zeit nicht besser gelöst werden kann, liegt meiner Meinung nach rein an agierenden Personen, weil technisch wäre es ja sicher möglich, aber da will jeder wieder seinen seine kleine Blase beschützen und ja nicht Fremdkunden und so weiter. Das ist jetzt ein großer Vorteil von uns, weil wir sind da maximal offen eigentlich. Wir sagen nur her damit. Wir glauben dran, es muss barrierefrei sein, dass eben was passiert. Und da haben wir, also das ist erstaunlich, was weiß ich, wenn du es erwünscht. In St. Pölten haben wir zum Beispiel auf der Autobahn einen Schnelllader installiert und dort ist, das sind wir natürlich im ganz anderen Gebiet. Da gibt es ganz andere Player mit ihren Karten und so weiter. Und wenn dann jemand von dort zu uns fährt, der eine Karte hat, die nicht bei uns akzeptiert wird, weil es der andere nicht will, der andere Kartenausgeber, dann ruft er natürlich bei unserer Hotline an und sagt, ich möchte laden, sagen wir, kein Problem, nimm unsere Karte, kannst an möglichst vielen Stationen laden und der Kunde ist für den anderen für immer weg.
Ja.
Also das ist ein Vorteil. Ja. Dieses Abschotten, das ist einfach Denken von vor zig Jahren, das gibt es in solchen Welten einfach nicht mehr.
Ist mein Eindruck. Um Mobilität geht, nicht? Das ist ja verrückt. Man muss ja wohl quer durch Österreich und eigentlich quer durch Europa mit an sich mit einer Bezahlmethode kommen, aber da sind wir im Moment weit, weit, weit davon entfernt. Und ich finde mich selbst immer wieder mal mit einer App hadernd vor irgendeinem Ladedings da und denke mir, was muss ich denn jetzt wieder alles eingeben? Ich will eigentlich nur anstecken. Das Laden.
Ich war jetzt einmal in Wien und wollte dort bei einer Wien Energiesäule laden. Ich fahre so ein Hybrid, weil ich, also ich habe ja viele Herzen in der Brust. Also, aber deshalb glaube ich, ist ein Hybrid momentan ganz gut, wenn man auch die Umsatzaufteilung sieht. Aber ich dachte, das probiere ich jetzt. Das ist so eine Säule und dann kann man ja auch so Instant Payment machen, super so ein QR-Code abscannen, was ja grundsätzlich überhaupt kein Problem wäre. Aber das ist nicht einmal so weit, dass man da mit PayPal oder was auch immer zahlen kann. Ich muss tatsächlich meine Kreditkarte holen, die Zahlen eingeben, das kann es doch nicht sein. Ja?
Ja.
Das kann man nicht unterstützen, so ein System. Ja. Das muss einfacher gehen.
Genau.
Das ist mehr Rätsel, sowas.
Gerade nur anregen, weil die habe ich noch gar nicht los, weil hat das mit euch nichts zu tun, sondern da war ich in einer Gegend, wo ich mal verzweifelterweise keine von euch gefunden habe und war bei einem Schnelllader in der Nacht. Und da sind ja bei jeder Steckdose, Ladedose sind ja diese QR-Codes zum Abscannen. Der Hack war, es war so finster, dass der QR-Code nicht kennengegangen ist. Ja, ich habe dann mit Mühe und Not irgendwie andere Lichtquellen dazu gebracht, dass das geklappt hat. Nicht? Das sind so Dinge, die da denkst du, macht man QR-Code drauf, alles cool, alles super. Aber sowas denkt halt kaum einer, ne? Als Anregung, falls das ein Thema ist, also würde schon eine Letter.
Ja. Mhm. Es ist ja auch zum Beispiel in dem Thema, spricht man ja Apps, ja? Alle Leute haben mit Noah-Karte und so weiter. Aber da wird es dann spannend, wenn man zum Beispiel Ladesäulen in Garagen vorfindet, wo oft ein schlechter Handyempfang ist. Da bin ich immer froh, dass ich noch meine Karte habe, weil es einfach mit dem Handy nicht geht, da und dort. Also auch das sind schon Probleme, die sich dann im Alltag ergeben, an die man wahrscheinlich am Schreibtisch nicht so denkt. Ja. Das sind so auch eben, also wie du das sagst jetzt mit dem QR-Code, das finde ich lustig. Also man braucht man trotzdem immer noch die Notfallkerze im Auto. Ja. Oder zumindest Feuerzeug. Ja.
Das stimmt, ja. Ja, ich finde es ja auch gleichzeitig faszinierend, weil es gibt noch so viel zu tun. Es gibt so viel zu tun. Ich meine, in eurem Bereich sowieso, eine ganze Energiethematik, aber in Digitalisierung und das wächst alles zusammen. Gell? Es gibt ja auch die Definition von Digitalisierung, die ja viel früher anfängt, so beim prozessualen Denken. Das heißt, das, was ihr da, oder was du jetzt gerade gesagt hast, was ihr gemacht habt, zu überlegen, nein, wir sind Energieversorger, das ist eine gesamtprozessuale Geschichte. Machen wir eine Energiebörse dazu, eine Strombörse dazu. Das ist auch Digitalisierung, da haben wir eine lange Tastatur in der Hand oder kein Smartphone oder sonst was. So, wir denken nur digital, in digitalen Abläufen, in Prozessen, die man dann digitalisieren kann, um es überhaupt zu ermöglichen. Nicht? Weil eine Strombörse wird nicht so funktionieren wie die alte Wall Street, wo sie alle reinbrüllen, sondern sie sind natürlich hoch, in der Abwicklung hochautomatisiert und sehr digital im Hintergrund.
Aber im Grundgedanken ist es das Gleiche und das ist der Punkt.
Und ihr habt ja eine große Reise gemacht, ihr habt ja eh das ein oder andere Bild noch aus eurer Gründerzeit drauf. Mit den LKW, mit Vollgummireifen, auch um eure Geschichte darzulegen. Und gleichzeitig seid ihr ja sehr modern im Auftritt und auch im Handel. Ist ja auch Kunst, das hinzubringen. Manch einer, also ich nicht, aber manch einer unterstellt den Familienbetrieben, dass die eher so verstaubt sind und dann ein bisschen so ärmelschonermäßig unterwegs sind. So seid ihr nicht und so nimmt man euch auch nicht wahr. Wie gelingt euch das, diese Kultur, die Kulturveränderung und gleichzeitig auch die Bewahrung der guten Teile der Familienunternehmen umzusetzen, beizubehalten?
Also danke, dass du das so wahrnimmst. Mir fällt jetzt eine Antwort schwer, weil ich glaube, dass das ist natürlich das, was es gibt, dass man sich eben als Familienunternehmen sehr wandlungsbereit zeigen muss, weil sonst wird man früher oder später auf der Strecke bleiben. Hängt wahrscheinlich auch sehr von der Branche ab. Wenn ich in einem Geschäft bin, wo ich weiß, das wird sich nicht verändern, in dem Ausmaß vielleicht auch. Ich meine, wir stehen wirklich vor turbulenten Zeiten, dann wird man das vielleicht anders sehen, aber eigentlich muss es ja der Vorteil von einem familiengeführten Unternehmen sein, dass man eben sich wandelt und schneller wandelt als die großen Ozeandampfer, die auch ihre großen Vorteile haben, ist ja keine Frage, es sind auch heftige Gegner, aber das ist die einzige Chance, glaube ich.
Ich behaupte mal, ich werfe einfach die These in den Raum, dass so diese klassischen Familienbetriebe so ein wunderbares Mittelding sind zwischen diesen schnellen und hektisch Startup und schnellen Börse- und dann Exit-Unternehmen, von denen dann ein paar groß werden und der Rest halt in der Unbedeutung, Bedeutungslosigkeit verschwindet. Und den, wie du sagst, riesigen Ozeandampfern, die wirklich verstauben und verknöchern und dann halt irgendwann aufgrund von, man braucht sie nicht mehr, untergehen. Und als Familienbetrieb hast du ja doch immer Hinterkopf, ich möchte was weitergeben und nicht nur Pellets speichern oder Bruno damit hadern muss, sondern auch wirklich Werte weitergeben und ein System, eine Idee, die auch in der Zukunft in Generationen noch funktionieren kann.
Ja genau, das ist eine unterschiedliche Prioritätssetzung. Also für uns zählt ja keine Burnrate, sondern tatsächlich solider Fortbestand. Dafür geht es uns auch nicht darum, möglichst schnelle Amortisationszeiten oder kurze Amortisationszeiten zu erzielen, sondern solides Wachstum und Fortkommen. Und da ist auf der anderen Extremseite natürlich der große Dampfer, also ich finde nicht, dass man denen pauschal Verstaubtheit unterstellen kann. Gibt es auch ganz viele Gegenbeispiele von Multimilliarden-Konzernen, die wahnsinnig innovativ sein können oder sind. Und auf der anderen Seite ist es eben die ganz neue Unternehmenswelt, die mir persönlich völlig unbegreiflich ist. Also ich verstehe das nicht, wie man über Jahre hinweg immer noch mehr Verluste und Volumen aufbauen kann und dann verkauft man den Laden um unfassbares Geld. Also gerade wenn man sich jetzt diesen Rivian-Börsengang anschaut, die haben kein einziges Auto verkauft und haben eine Kapitalisierung, die ist, was haben sie? Ich glaube, General Motors gedoppt.
Ach so, mein letzter Stand war nur Volkswagen. Unglaublich. Wahnsinn.
Ja, also, und wenn es Volkswagen ist, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unfassbar. Ne? Ja, also, das ist etwas, das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Und ich persönlich kann nur sagen, Hände weg, weil es einfach das sprengt meinen Vorstellungshorizont. Das ist, also keine Ahnung. Ja.
Ich habe gerade gestern zu dem Thema gehört, über einen Analysten, der dann gesagt hat, ach, da unterhalten sich jetzt Leute drüber, ob das fundamental schon gerechtfertigt ist. Da sind wir so weit von fundamental weg. Also da magst du über gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt sprechen. Das ist einfach nur, solange es jemanden gibt, der noch mehr zahlt, ist gut, ne?
Ja. Ja, und es geht dann aber erstaunlich lang. Ne?
Ja, also erstaunlich, das, ja.
Aber gut, das ist einfach eine neue Welt.
Richtig, ja. 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 Ich habe einen Freund, der ist in diesem Startup-Thema, er ist selber ein Startup und wenn er mir jemand erzählt von Burn Rates und Runway und ja, boah, das ist immer so zwischen faszinierend und na Gott sei Dank habe ich das nicht. Also das ist wirklich eine spannende eigene Welt, ja.
Auf jeden Fall,
ja. Ja. Ja, und dann gibt es natürlich auch das ein oder andere Familienunternehmen, das sich selber verholzt und verknöchert, weil es halt einfach auch mit sich selbst zu sehr beschäftigt. Da gibt es immer den Mittelweg zu fahren, da trotzdem auch agil zu bleiben und trotzdem nicht in die Hektik und Blasenbildung zu geraten.
Ja, wobei da schon die Leistung meiner Meinung nach der in so einem Familienbetrieb, der jetzt muss ich im Wort abpassen, aber mit der älteren Generation zu tun hat. Also wenn es da die Beweglichkeit und auch die Möglichkeit gibt, anderen Raum zu geben oder sich zu ändern und auch die Unternehmerstruktur an sich das begünstigt, dann kann es gelingen. Aber es gibt ja ganz viele Beispiele, die dann Konstrukte werden, die einfach auch nicht mehr agil sein können. Und dann kommen halt in das Problem Nachteile vom ganz Großen und Nachteile vom ganz Kleinen. Ja, da wird es dann halt schwierig, oder? Aber muss man nur aufpassen, dass man nicht in das Thema oder in diese Falle tappt oder in das Fahrwasser kommt.
Ja, hochinteressant. Aber wenn wir gerade schon von Agilität reden und so, wie ist denn das bei euch? Du bist ja selber Generation 3, oder? Habe ich es richtig? Ja. welche Methoden setzt denn du an? Bist du so ein Scrum-Kanban-Mensch oder bist du eher so wasserfallmäßig oder irgendwo dazwischen? Wie gehst denn du damit um?
Nein, erstens mal sind wir sehr operativ natürlich, aber wir leben das eigentlich meiner Meinung nach sehr gut. Es gibt viel Austausch zwischen den von dir erwähnten Generationen. Das funktioniert. Es wird halt diskutiert und dann werden Entscheidungen gefällt. Ich glaube, da geht es weniger darum, was der Einzelne persönlich macht, sondern wie die Zusammenarbeit und die Bündelung der Kompetenzen oder Interessen auch funktioniert. Ich glaube, der unterschiedliche Stil oder die Arbeitsweise oder auch Einstellung der Einzelperson ist da weniger wert oder weniger gewichtig als der Match zwischen den Personen.
Und braucht da gewisse, wie soll ich sagen, Teamfähigkeit ist es falsch, aber es vertraut wenig da, wenn einer der einzige, alleinige und der Meister sein will. Nicht? Also man beginnt ja, das eigene Ego zurücktreten, ne? Und andere aber, Meinungen zulassen.
Das trifft halt auf das zu, wie auf alles andere auch.
Ja, hochspannend. Wahnsinn.
Ja. Eigentlich ist es eine Vertrauensfrage, so wie in einem Team, in einer Abteilung. Das ist, man muss darauf vertrauen, dass jeder sein Bestmögliches tut und die Kommunikation passt.
Die Frage der Kommunikation wird mir sehr häufig gestellt in letzter Zeit. Gerade jetzt bin ich zum eingeladen worden, einen Workshop am Rande eines Kongresses zu halten zum Thema, wie denn der Informationsaustausch, jetzt so frei übersetzt, der Informationsaustausch funktioniert, wenn die Leute nicht mehr zusammenkommen. Dass es jetzt wieder so aktuell wird wie jetzt gerade, war jetzt absehbar vor 2 Wochen. Und ich für mich denke mir immer, naja, warum macht man jetzt so ein paar Höhe drum, wo man sich jetzt online trifft oder im Echten? Wie geht es denn euch da damit? Wie ist denn da so euer Umgang mit Online und echten Meetings und Treffen und Kollaboration und vor allem auch abseits der Meetings, das ganze informelle Kommunikationsaustausch?
Ich finde, das ist das einzige oder das größte Problem an dem allen ist eben, dass es den Flurfunk oder dieses Gespräch nach dem Vortrag oder davor oder ohne Kamera nicht mehr gibt. Gab so Meetings oder Gespräche, die wir jetzt führen, das funktioniert wunderbar, vielleicht auch und dort sogar besser, effizienter, aber die gerade so Veranstaltungen, ich weiß gar nicht, in wie vielen Veranstaltungen ich letztes Jahr da vom Computer kennt bin, da sieht man halt tausende PowerPoints oder welche Darstellungsformen auch immer, aber der Wert einer Veranstaltung, wo Leute zusammenkommen, das verpufft da schon sehr, glaube ich, das Netzwerk, das. Es ist ja nicht möglich, wenn 80 Leute zuhören, einer präsentiert und 80 Leute sitzen irgendwo am Computer, die können sich gar nicht kennenlernen. Ja? Und also wir haben den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eigentlich schon immer die Möglichkeit geboten, Homeoffice zu machen, haben aber nie es forciert, dass möglichst viele Leute daheim bleiben. Man kriegt das jetzt zwar von anderen Unternehmen mit, vor allem aus der größeren Welt, die da gar nicht so unglücklich drüber sind, habe ich den Eindruck. In ganz großem Maß kann man sogar Büroflächen wahrscheinlich reduzieren. Aber also, wir glauben wahnsinnig dran, dass wenn 2 Leute in der Kaffeemaschine stehen, sich vielleicht auch der ein oder andere Gliedsatz ausgeht, der relevant ist für den Geschäftserfolg, aber auch für die Zufriedenheit der Mitarbeiter.
Ja. Was mir bei diesen Veranstaltungsformen viel zu kurz kommt, ist eigentlich eine relativ einfache Möglichkeit, die ich jetzt vor allem im letzten harten Lockdown erlebt habe. Also ich hatte da einige Veranstaltungen, da haben sich mehrere tausend Unternehmer online getroffen. Und denkst dann, naja, super, ne? Das ist jetzt so quasi, wie du sagst, Folienschlacht und dann schaust du halt zu und dann gehst du wieder. Dort hat man die Pausen allerdings genutzt und dann die Leute zufälligerweise 5 oder 10 Leute in einen virtuellen Raum geschmissen. Und dann bist du halt reinkommen und dann waren halt 5 weg. Aber mit den anderen 5 waren halt da und mit denen hast du dann ein nettes Gespräch geführt und hast da interessante Kontakte geknüpft. Zuweilen sogar welche, mit denen tatsächlich dann in der LinkedIn, Xing oder sonst der Facebook, Instagram-Profil ausgetauscht habe, um in Kontakt zu bleiben. Also das wird das nicht ersetzen, wenn man wirklich nebeneinander steht und dann mit dem oder der Person da tief ins Gespräch kommt. Allerdings schon auch dieses Ad-hoc-Treffen, wie es halt auf Veranstaltungen sonst auch ist, dass man sich trifft und sagt, so, was machst du eigentlich? Ja. Zumindest virtuell abbilden kann.
Nein, das ist in Ordnung, aber ich glaube, maximaler Krücke. Das wird nicht alles kompensieren. Also ich glaube nicht, dass das ein dauerhaft guter Zustand ist, wenn Veranstaltungen so abgehalten werden. Erstens ist einmal eine gewisse Art der Verpflichtung, wenn ich da zufällig mit irgendjemandem zusammengeschmissen werde, super. Die Freiwilligkeit leidet da schon ein bisschen drunter und auch dann, man weiß ja nie, macht jetzt das gegenüber eine Aufzeichnung, einen Screenshot oder was auch immer, man kann auch da ein bisschen misstrauisch sein, was sonst nicht so funktioniert.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.